SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Schönen guten Morgen, Aurelia Hölzer.
Schönen guten Tag.
Sie haben über ein Jahr in Eis und Schnee in der Antarktis gelebt. Darüber wollen wir heute ausführlich reden. Was vermissen Sie von dort am meisten heute hier in Ihrem Alltag?
Das Eis. Also die Atmosphäre, diese unglaubliche Reinheit, dieser Frieden und so eine schwer zu greifende Intensität, die das Eis ausstrahlt und die im Lebensgefühl immer im Hintergrund ist. Und dann natürlich mein Team, was so viel sozial für mich bedeutet, was so gute Freunde für mich sind, mit denen man so viel wuppen kann und auch die Vielfalt der Aufgaben auf so einer Forschungsstation.
Kaum vorstellbar, in der Antarktis gibt es jede Menge Forschungsstationen. SWR1 Leutegast Aurelia Hölzer kennt eine ziemlich gut, nämlich Neumayer 3, auf der Sie über ein Jahr lang gelebt haben. Die steht da im Eis wie, wenn man die Bilder sieht, wie ein gelandetes Raumschiff, sage ich mal. So ein bisschen auf Stelzen, auf erhöhten Beinen. Wie lässt sich die Forschungsstation noch beschreiben? Sie kennen sie halt in- und auswendig, vor allen Dingen im Innern. Ich kenne nur schnöde Fotos.
Also der erste Eindruck bei Ankunft war schon, dass es ein sehr fremdartiges Gebäude ist. Es ist nicht heimelig. Es ist alles Funktion. Und wenn man die Station dann aber kennenlernt, dann liebt man sie für ihre Funktion.
Es kann also, ja auch nicht der Umgebung angepasst sein. Ne? Also das,
nein.
Dann würde man im Iglo wohnen.
Dann würde man sich ein Loch scharren, ja. Aber sie hat eben alles, was man braucht. Also da gibt es Wohnräume und da gibt es ein Krankenhaus und riesige Lagerräume. Da gibt es ein Gefahrstofflager, da gibt es ein Blockheizkraftwerk. Da gibt es wissenschaftliche Labore und Lager und eine Werkstatt und was nicht alles. Also alles, was man irgend braucht, ist da drin. Und das macht dieses Haus so unglaublich toll. Und wenn man da mal ein paar Wochen war, dann liebt man die Bude.
Aber Sie sagen jetzt ein Krankenhaus. Ist es wirklich ein Krankenhaus oder ist es einfach ein Operationssaal?
Es gibt einen Behandlungsraum, da kann man Röntgen, Ultraschall, EKG, Labor machen, da kann man Zähne bohren und so weiter. Und dann gibt es noch einen separaten Operationssaal und dann gibt es noch eine riesige Apotheke, weil wir können ja ein Jahr nicht einkaufen, da wird vieles vorgehalten. Mhm. Also das ist kein ganzes Krankenhaus, aber das ist so, wie so eine Praxis für ambulantes Operieren, könnte man sagen. Aber man kann auch ein bisschen größere Sachen machen.
Und ich höre raus, Einzelzimmer eher und keine Bettenlager.
Genau, Gott sei Dank, weil ein bisschen Rückzug muss dann doch sein. Zumindest in der Überwinterung hat man Einzelzimmer. In der Sommersaison ist die Bude proppenvoll.
Das heißt nämlich, mit wie vielen Menschen waren Sie dort vor Ort? Wie viel fasst die Station Neumayer 3?
Also im Sommer sind das 50 Leute, Wissenschaftler und Techniker und dann laufen wahnsinnig viele Projekte parallel. Und am Ende vom Sommer reisen die alle ab und dann bleibt nur das Kernteam von 9 Überwinterern.
Das sind die härtesten der Harten?
Das sind die, die genau darauf Lust haben.
Was muss man da für eine Lust haben? Also was hat Sie gereizt zu sagen, ja, ich gehe diesen Schritt, ich mache das?
Ich hatte schon immer eine Liebe zu den Polarregionen und habe aus einer Schnapsidee heraus eine Stellenanzeige auf Spitzbergen gesucht und habe die Antarktis gefunden. Das ploppte dann auf und mich hat es wahnsinnig gereizt, die Polarforschung kennenzulernen und auch dieser entlegene Ort, einfach weil ich diese Liebe zu Polargebieten habe, aber auch dieses enge Leben und Arbeiten im Team.
Sie sind Medizinerin, also dann ist das wirklich ein Hobbyinteresse, die Polarforschung, oder mehr als das?
Also ich habe da ganz viel Begeisterung für. Es ist nicht mein Fachgebiet, ich bin Gefäßchirurgin, aber ich habe es geliebt, in der Antarktis so viele Sachen mitzumachen, zu helfen, an diesem Ort zu leben. Und viele meiner Nebenaufgaben hatten ja auch mit Eis und Schnee und völlig anderen Sachen zu tun als jetzt wirklich Krankenhaus.
Und Sie waren die Stationsleitung?
Genau, da fällt die Sicherheit mit rein, Geländeerkundung, Flugfeld aufflaggen, Müll deklarieren, Öffentlichkeitsarbeit.
Woher kannten Sie das? Konnten Sie das alles vorher?
Das konnte ich nicht, das habe ich gelernt. Das ist auch kein Hexenwerk, sonst hätte ich es nämlich auch nicht geschafft. Wir sind alle keine Superhelden. Aber man bekommt das in der Einarbeitung gezeigt und zum Teil in der Vorbereitungszeit.
Und Sie haben eben schon angerissen, zwangsläufig wird man dort zum Selbstversorger, zur Selbstversorgerin, was alleine die Energie angeht. Blockheizkraftwerk, Windenergie, habe ich mir noch aufgeschrieben, wird auch genutzt.
Genau.
Die Sonne zu nutzen, ist kein guter Plan da unten.
Das im Sommer schon, da scheint sie ja Tag und Nacht. Da gibt es auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, aber die ist in der Testphase oder vielleicht mittlerweile auch nicht mehr. Genau, aber das klaubt man sich aus verschiedenen Energiequellen zusammen.
Das Team, wie setzt sich das zusammen? Wenn es eine Medizinerin mit Ihnen gibt, was für Fachkompetenzen sind noch am Start?
Also es braucht Ingenieure, die die Station am Laufen halten. Einmal für den Betrieb, also Strom, Wärme, Wasser, Abwasser, Fahrzeugtechnik, Hydraulik, Elektroingenieur, der da auch viel involviert ist. Einer, der IT und Funk macht, weil ja auch unsere ganzen Messdaten in Echtzeit in die weltweiten Netzwerke gehen sollen. Und weil wir natürlich auch Kommunikation nach außen haben müssen. Und dann gibt es 4 Wissenschaftler, die die Langzeitobservatorien betreiben, die das ganze Jahr durchlaufen. Also 2 für die Geophysik, 2 für die Luftchemie und 1 für die Meteorologie. Und noch ein Koch, der nicht nur kocht, sondern sich auch um die Lebensmittelhaltung kümmert, was ganz wichtig ist, wenn man nur einmal im Jahr einkaufen kann.
Die allermeisten Bilder, die im Netz über unseren SWR1-Leute-Gast Aurelia Hölzer zu finden sind, zeigen sie, ich sag mal, mindestens mit einem dicken Pulli. Oder aber mit einer warmen Mütze, aber nicht, weil sie eben so ein Weichei sind, sondern weil sie halt über ein Jahr lang in der Antarktis gelebt haben. Und daher stammen diese Bilder auf der Station Neumayer 3. Die haben Sie uns eben schon beschrieben, um so den Gang nach draußen zu machen. Einen Garten gibt's da nicht, ne?
Nee, noch nicht mal Steine, es gibt nur Eis.
Was ja auch, Steingärten bin ich nicht so ein Freund von, also deshalb finde ich das schon ganz okay. Aber wie kann man sich die Nachbarschaft so vorstellen? Was, wenn Sie aus dem Fenster geguckt haben, haben Sie was gesehen?
Nichts. Also weiße, flache Ebene, soweit das Auge reicht. Und in eine Richtung hat man so ein paar Eisberge gesehen, die in der Bucht gecrashed sind und gegründet sind auf Meeresgrund und ab und zu vorbeitreibende Eisberge, wenn das Meer offen ist.
War das ein beruhigender Blick oder brauchten Sie noch mehr Ruhe gar nicht?
Wunderschön.
Ja?
Wunderschön. Nicht zu toppen.
Weil Sie hatten vorher schon, so sonst kann ich es mir ja kaum vorstellen, eine Vorliebe für Eis und Schnee?
Ja, auch für tatsächlich menschenunberührte Orte. Ich finde, die haben eine besondere Ausstrahlung.
Ob das tatsächlich schon komplett oder immer noch komplett unberührt ist, darüber können wir uns gerne auch unterhalten. Die Kälte, auf die ich jetzt, glaube ich, schon das ein oder andere Mal abgezielt habe, ist die so, dass überwiegende, was zu spüren ist in der Antarktis, oder sagen Sie, das war gar nicht so das Spektakuläre?
Das ist eigentlich gar nicht so sehr Thema. Wir sind natürlich enorm gut ausgerüstet und so nach 3 Monaten, dann ist ungefähr Ostern, da wird es schon kalt, oder wir fanden das damals richtig kalt, minus 30. Das ist so die Zeit, wo man sich so erste Mini-Erfrierung holt und dann lernt man die Lektion und dann hat man ein gutes System und dann ist es eigentlich nur noch Fleißarbeit.
Wie sah Ihr System aus? Gegen Erfrierungen.
Viele, viele Schichten und vor allen Dingen die Schwachstellen, Gesicht und Hände, die gut einpacken. Also immer so einen doppelten Schlauchschal vors Gesicht, eine Skibrille drüber, 2 Mützen, wirklich auch dicke Daunenhandschuhe, manchmal drunter Fingerhandschuhe, falls man was Feines mit den Fingern machen muss, Kabel reparieren oder Schräubchen oder irgendwas, dass man kurz raus kann, was machen und dann schnell wieder rein in die warmen Handschuhe. Also das sind so kleine Tricks, wenn man die drauf hat, ist es eigentlich kein Problem.
Das passt auch zu den Bildern, die ich im Netz gefunden habe, übrigens von Ihnen. Aber mussten Sie für sich dann Kälte neu definieren?
Also man wächst mit der Kälte sozusagen ins Kälte- oder Wärmemanagement rein. Also bei wirklich Sturm, da addiert sich die Windgeschwindigkeit, addiert sich mit der Kälte und das wirkt dann zusammen noch Kälte auf den Körper. Man nennt das Windchill, da sind das schon mal auch minus 50 bis minus 60 Grad und das ist dann schon sehr kalt. Aber der Sturm ist eigentlich das, was einem zu schaffen macht. Die Kälte selber, bei Windstille ist überhaupt kein Problem.
Aber jetzt hätten Sie es ja einfach haben können, wenn es draußen wirklich knackig kalt ist in der Antarktis, dass Sie sagen, ich gehe rein in die Station, da hatten Sie 18, 19 Grad. Aber Sie haben dann halt auch bei minus 30 Grad in der Gruppe draußen geschlafen.
Ja, das war ein Traum von unserem Elektroingenieur. Der wollte wahnsinnig gerne Pinguine unter Polarlichtern fotografieren. Und die Pinguine, die sammeln sich zur Kolonie. Das sind 25.000 auf der zugefrorenen Bucht. Und dann sind wir in einer windstillen, sternklaren Nacht mit hoher magnetischer Aktivität, also gute Chancen auf Polarlichter, sind wir rausgefahren und haben dort auf Matten übernachtet. Bei minus 30 Grad war das ganz windstill. Und das war wunderschön. Aber das wurde zum Morgen schon richtig kalt. Also da möchte ich nicht sagen, dass das noch gemütlich war.
Aber mit den Pinguinen die Nacht zu verbringen, ist schon ein einschneidendes Erlebnis?
Es ist vor allen Dingen sehr laut. Also es ist wunderschön, aber die schreien in einem fort, rufen die. Und das, da sind auch Oropax reichen da nicht.
Wirklich? Der nächste Punkt, weil neben der Kälte dachte ich, die Stille, dass die sozusagen sie auch geprägt hat. Gut, wenn die Pinguine mal nicht da sind, ist es überwiegend still?
Es ist unglaublich still. Man hört auch, man bekommt so ein ganz feines Gehör für Unterschiede vom Schneeknarzen. Also ich würde fast sagen, man kann hören, ob minus 30 oder minus 40 Grad sind, daran, wie der Schnee knirscht oder quietscht, wenn man läuft. Oder auch Windsausen, aber ansonsten ist es natürlich absolut still.
Der Schnee an sich, haben Sie da auch Erfahrungen gemacht? Es gibt ja anscheinend ganz viele verschiedene Sorten von Schnee. Sind Sie da wirklich zu einer Schneeexpertin geworden?
Also in der Antarktis schneit es tatsächlich selten von oben. Manchmal gibt es ganz wunderschöne dicke Flocken, aber allermeistens schneit es von unten. Das heißt einfach, dieser Schnee, der wird vom Wind aufgewirbelt und zu Staub zermahlen und ich weiß nicht, wie oft um die Antarktis getrieben, aber das fliegt einem andauernd um die Ohren und das kommt auch überall hin. Das kommt in durch geschlossene Reißverschlüsse in die Taschen, das kommt zur geschlossenen Haustür rein. Also das gegen diese Driftschnee immer alles abzudichten, das ist echt Arbeit.
Gibt es einen typischen Geruch für die Antarktis?
Kein Geruch, das Eis riecht nicht. Das Einzige, was vielleicht riecht, ist Pinguinkot, wenn man sich da in der Nähe der Kolonie aufs Eis gelegt hat, um ein schönes Foto zu machen und dann taut der Polaranzug in der Garderobe auf.
SWR1-Leute-Gast Aurelia Hölzer hat in Freiburg Medizin studiert, dort auch promoviert, dann in der Antarktis die Station Neumayer 3 geleitet. Und Sie sind, haben Sie eben schon gesagt, Gefäßchirurgin und ab nächste Woche dann wieder im klassischen Klinikbetrieb?
Genau,
ja. Wo wird das sein?
In Oberbayern, in Wasserburg.
Und das heißt, dieser Alltag, der dann wieder kommen wird, dieser Berufsalltag, der hat eine klare Struktur?
Das werde ich erleben. Krankenhäuser sind immer ein bisschen anfällig, ja. Aber auf jeden Fall bin ich wieder in meinem Spezialgebiet unterwegs.
Wenn wir den Rhythmus uns anschauen und die Struktur, die Sie bei Ihrer Zeit über ein Jahr in der Antarktis hatten, gab es da einen Rhythmus, gab es da eine Struktur, was das Berufliche anging? Also Sie haben ja jetzt nicht den weißen Kittel morgens angezogen, so stelle ich es mir vor, und haben die Arme verschränkt und gewartet, bis sich einer Ihrer Kolleginnen und Kollegen verletzt und zu Ihnen kommt.
Nee, natürlich nicht. Also der Arbeitsalltag war viel geprägt von anderen Aufgaben, weil krank war selten jemand. Aber ich musste natürlich das ganze Krankenhaus am Laufen halten und die Leitungsaufgaben, Hygiene und so weiter auch alle bedienen. Also ich habe im Grunde mein Spezialgebiet dort nie gemacht, die Gefäßchirurgie, aber dafür alles andere. Gerätewartung, Laborwerte, Messgeräte kalibrieren, natürlich auch Patienten behandeln. Ja, da kommt ja dann alles von irgendwelchen Zerrungen, Ohrenschmerzen, Herzrhythmusstörung, Ausschlag. Also ich bin da völlig in die Breite gegangen, Zähne behandeln. Ich bin ja keine Zahnärztin. Ich habe immer gewitzelt, was ich kann, mache ich nicht und was ich mache, das kann ich nicht. Also so ein bisschen war das sehr vielfältig und sehr selbstbestimmt.
Und Zähne hat geklappt, Sie haben den richtigen rausgenommen?
Also er spricht noch mit mir, der Patient.
Das ist gut. Sie sind selber mit einer Verletzung damals angereist.
Ja, genau. Also ich habe in der Vorbereitungszeit, als wir Gletscherkurs hatten, habe ich mir den Ellenbogen verletzt.
Das war wie ein Trainingscamp, oder?
Das ist genau, Gletschertraining. Und da habe ich mir den Ellenbogen verletzt und musste den auch wieder einrenken. Da waren die Bänder durch und der war sozusagen falsch rum durchgebogen. Und kam dann ins Krankenhaus nach Zams mit dem Hubschrauber und wurde aber während der Vorbereitungszeit behandelt, hatte Krankengymnastik und als ich dann in die Antarktis gefahren bin, war das schon wieder gut.
Okay, also die ganz schweren Fälle gab es nicht. Vielleicht mal eine Zahnbehandlung, wie Sie gerade gesagt haben. Was ist denn so das normale? Erkältung im Winter?
Also Viren haben wir dort nicht. Das ist natürlich sehr angenehm. Ja. Das heißt, alles, was man mitbringt, läuft einmal durch und dann war's das für ein Jahr. Aber natürlich kann man mal im Sturm hinschlagen, umknicken. Und ansonsten, es kann alles passieren, was hier auch passiert. Kann man einer Magenschmerzen bekommen, mal ein geschwollenes Gelenk. Ich meine, das Schneeschippen geht natürlich schon wirklich auf die Ellenbogen. Mhm. Kann man nicht anders sagen. ja, so ein bisschen Bewegungsapparat und das, was man auch in der Allgemeinarztpraxis sehen würde, denke ich.
Okay, wenn sich im Team jemand was tut, also wenn er Probleme hat, dann geht er zu Aurelia Hölzer. Aber zu wem sind Sie gegangen, wenn Sie was hatten?
Das kommt ein bisschen drauf an, was es war. Also bei Zahnproblemen bin ich zu Hannes gegangen, unserem Luftchemiker. Der war auch mit in der Zahnarztpraxis, die uns vorbereitet hat, und der war wiederum mein Zahnarzt. Aber das ging über die Zahnprophylaxe nicht hinaus. Und meine Hausärzte waren Alicia, unsere Geophysikerin, und Werner, unser Koch. Also die hatten so einen Crashkurs im Krankenhaus gemacht. Die konnten auch Blut abnehmen, Infusionen richten und so weiter. Und die hätten mir auch problemlos eine Platzwunde genäht.
Ich habe jetzt gerade aktuell gelesen, dass die Vogelgrippe die Antarktis erreicht hat. Was würde das heißen für Ihre Arbeit dort?
Das ist natürlich eine furchtbare Situation. Die ist meines Wissens auf der antarktischen Halbinsel, also der Zipfel, der Richtung Südamerika geht. Aber ich glaube,
da kommt sie dann her auch, ne?
Ja, und natürlich auch durch die Zugvögel eingeschleppt, ne, die um die ganze Welt fliegen. Ich weiß gar nicht, was das für die Pinguine bedeutet. Das mag man sich überhaupt nicht ausmalen.
Nur um nochmal so deutlich zu machen, wo dann die Station Neumayer 3 auch liegt. Was wäre gewesen, wenn es etwas sehr Schlimmes, Medizinisches gegeben hätte, wo Sie als Medizinerin nicht mehr hätten helfen können und es hätte Hilfe dazukommen müssen?
Also das geht schlicht und ergreifend nicht über in der Überwinterung. Da ist man 7 Monate isoliert. Die Flugzeuge verlassen am Ende vom Sommer den Kontinent und die könnten auch Sturm und Dunkelheit bedingt sowieso nicht fliegen, wenn sie da wären. Und um die Küste drumherum ist an der Stelle, wo Neumayer steht, ein etwa 1000 Kilometer breiter Packeisgürtel. Da kommt auch kein Eisbrecher durch. Das heißt, man kann nicht evakuieren. Wenn wir es nicht behandelt bekommen, dann wird es nichts. Und man kann dort keine Schwerstverletzten behandeln. Dafür reichen 2 Hände nicht, auch nicht, wenn der Koch und die Geophysikerin helfen. Also man muss schauen, dass sowas nicht passiert. Also vorbeugen ist alles.
Kurze Frage noch, welchen beruflichen Alltag mögen Sie mehr? Den, der sich jetzt wieder sozusagen abzeichnet, ab nächster Woche, oder den in der Antarktis?
Beides. Also ich liebe ja die Chirurgie sehr und habe nicht umsonst da jahrelang mich so reingestürzt und fast nichts anderes gemacht. Aber ich möchte die Vielfalt nicht mehr ganz hergeben, die ich kennen und lieben gelernt habe. Also am liebsten beides oder abwechselnd.
Aurelia Hölzer ist als Medizinerin in die Antarktis gegangen, aber auf der Station Neumayer 3 haben Sie ja auch so im Bereich der Wissenschaft mitarbeiten müssen, ne? Weil es das kleine Team sozusagen hergegeben hat, weil es sonst gar nicht anders funktioniert. Was haben Sie da gemacht?
Also man hilft sich einfach gegenseitig, und die wissenschaftlichen Langzeitobservatorien, die an Neumayer betrieben werden, also die über Jahrzehnte laufen und das ganze Jahr durchlaufen, das ist Geophysik, also Erdbeben und Erdmagnetfeld, dann natürlich Wetter, die Meteorologie, und die Luftchemie, wo klimawirksame Gase und Aerosole gemessen werden. Im Sommer wird dann noch viel mehr anderes auch geforscht.
Und Sie sind auch richtig ins Eis gestiegen, was
ja
nicht so ganz angenehm beim ersten Mal vielleicht war.
Genau, das Magnetikobservatorium ist unter dem Eis, weil das möglichst wenig gestört werden soll.
Wie weit unter dem Eis?
16 Meter geht es da. Da läuft man 1,5 Kilometer nach Süden von der Station, und dann ist da wie so eine Schachtel mit einem Deckel. Dann macht man den auf und guckt erstmal in so ein dunkles, gähnendes, schwarzes Loch. 16 Meter geht die Leiter runter, 62 Leitersprossen, wir haben gezählt.
Mhm.
Und unten ist ein Raum, wo dann die ganzen Messgeräte stehen, die das Erdmagnetfeld und den Winkel vom Erdmagnetfeld messen.
Und das ist bedrückend?
Unten ist es wunderschön. Es hat was wie eine Kathedrale. Also wenn man mal die Leiter geschafft hat, ist es toll.
Und wenn man die Leiter geschafft hat. Jetzt kostet so ein Einsatz, so ein Forschungseinsatz ja auch immer Geld. Und ist man gleich bei so Diskussionen Aufwand und Ertrag. Steht das in einem sauberen Verhältnis? Warum, sagen Sie, sind diese Investitionen und ist diese Forschung so wichtig?
Also was mir vorher auch nicht klar war, als ich einfach nur Krankenhausärztin war, wie ungemein wichtig die Polarregionen für unser Klima sind. Also das ist sozusagen die Küche für ganz große Teile unseres Klimas hier in Mitteleuropa. Das heißt, man muss auch dort forschen, wo eigentlich überhaupt niemand wohnt. Könnte man ja auch sagen, wieso denn dort? Interessiert doch nicht. Aber es geht im Grunde darum, das System Erde zu verstehen, die Zusammenhänge zwischen Eis, Atmosphäre, Ozeanen und Klima. Und dafür muss man an diesen Orten Bausteine sammeln. Also es wird auch zum Beispiel werden die ganzen erdumspannenden Meeresströmungen haben ihr Schwungrad in der Antarktis. Also auch unser Golfstrom ohne den antarktischen Antrieb wäre der nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dort vor Ort geforscht wird.
Und wenn die Antarktis, Sie bezeichnen sie als Küche, zu sehen ist, wie sehr brennt es in der Küche aktuell?
Also der Klimawandel ist dort natürlich auch angekommen. Wir hatten in unserem Jahr an Neumayer selbst relativ konstante Temperaturen, weil einfach dort die örtlichen Luftströmungen vom Inlandseis kommen, wo es einfach immer gleich kalt ist. Aber in der Westantarktis schmelzen schon riesige Schelfeis- und Gletschergebiete ab. Und in unserem zweiten Sommer, als wieder die Meereiserfassung gemacht wurde, also da misst man einfach, wie viel vom Ozean ist eigentlich zugefroren. Und das ist ganz wichtig, weil das Eis das Sonnenlicht reflektiert und unsere Erde kühlt. Da war ein historisches Meereistief. Also es gab so wenig Eis wie noch nie zuvor. Und das hat mich schon alarmiert und auch natürlich persönlich, wenn man so lange im Eis gelebt hat, auch persönlich sehr betroffen gemacht.
Wie sind Sie da als Gruppe mit umgegangen? Also wenn man das tatsächlich ja dann im wahrsten Sinne des Wortes vor der Tür zu spüren bekommt. Also klar kriegen wir das hier auch mit, aber da vergeht es dann vielleicht so ein bisschen. Was machen Sie mit diesem gewonnenen Wissen?
Also die Daten von den Langzeitobservatorien, die werden ja über Jahrzehnte gesammelt. Da gibt es jetzt nicht alle zwei Wochen eine tolle Erkenntnis, sondern da geht es wirklich darum, kleine Schwankungen von wirklich richtungsändernden Veränderungen unterscheiden zu können. Aber wir als Gruppe, also wir hatten immer wieder deprimierende Abende, wo wir uns Dokus, Diskussionen, Infos angeguckt haben und auch darüber diskutiert haben, weil es uns natürlich berührt und weil man an so einem Ort wie so eine Forschungsstation in der Antarktis, da merkt man ganz unmittelbar, wir sind an jedem Tag, in jeder Stunde abhängig vom Wetter, von den Gegebenheiten. Den Eindruck hat man hier oft nicht, aber jetzt natürlich mit dem Hochwasser und so weiter schlägt es hier mittlerweile auch zu Buche.
Ich habe diese Woche auch noch gelesen, dass am Südpol ein Riesengletscher zu brechen droht und dadurch könnte der Meeresspiegel weltweit um über 3 Meter steigen. Für mich komplett unvorstellbar. Für Sie, die Sie zumindest mal eine Zeit lang dort waren, eher vorstellbar?
Also ich habe das Eis schon als was Dynamisches erlebt. Also auch die Station steht ja auf fließendem Gletscher, der auf dem Meer aufschwimmt. Der kracht manchmal, wenn man da drauf rumfährt und die Dünung daran nagt. Also dass da was abbricht, ist normal, aber dass natürlich mehr abbricht als nachkommt, dann ist das Gleichgewicht nicht mehr gegeben. Aber diese Eismassen, die sind enorm. Ich meine, in der Antarktis liegen knapp 90% des weltweiten Süßwassereises. Das sind Massen, die begraben den ganzen Kontinent unter sich. Die sind fast 5000 Meter dick an manchen Stellen.
Haben Sie aus Ihrer Zeit über ein Jahr in der Antarktis so ein bisschen was an Lebenserfahrungen mitgenommen in Ihren jetzigen Alltag? Oder Sie sitzen mir gegenüber, sehr ruhig, sehr kontrolliert. Waren Sie das schon vor der Zeit?
Also ich glaube, dass die Antarktis mich schon viel gelassener gemacht hat. Man hat dort nicht die Kontrolle über die Dinge. Man kann nur aus dem was machen, was eben los ist. Man kann nicht einkaufen, man kann niemanden wegschicken, man kann das Wetter nicht ändern, aber man kann aus allem das Beste machen. Und das tut irgendwie gut und es macht auch Spaß. Und dieses Lebensgefühl dort, diese Dimensionen von unglaublichen Zeiten, Millionen Jahre altes Eis, der Blick ins Weltall, da hat man einfach das Gefühl, man ist ein Wimpernschlag in der Ewigkeit. Und das habe ich ein bisschen mitgenommen, einfach das Gefühl, ich bin nicht so wichtig.
Und das nutzen Sie auch, das leben Sie auch jetzt in Ihrem Leben nicht in Eis und Schnee aus. Und Sie haben eben auch schon, während die Musik lief, gesagt, dass es auch wichtig ist, dass man, bescheuert haben Sie nicht gesagt, aber so ein bisschen verrückt ist. Geben Sie uns da mal einen Einblick. Es war eine Ansammlung erwachsener Menschen, muss man dazu sagen, die sich einfach dann halt auch mal hat ein bisschen gehen lassen.
Ja, also Spiel und Spaß entdecken und sich wirklich auch an Sachen freuen, das ist wahnsinnig wichtig und es ist unglaublich toll. Also egal, ob man einfach mal ein paar Thermoskannen mit Wasser nimmt und guckt, wie weit man damit kommt, wenn man die einfach ins Eis sickern lässt durch einen Trichter. So funktionieren ja Eisbohrungen. Oder ob man auf dem Dach oben eine Biergarnitur hinstellt und draußen isst und so tut, als wäre man auf einer Berghütte oder eine Schnitzeljagd durch die Station macht. Also wir haben wirklich viele Aktionen gemacht, unsere eigenen Filme gedreht und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und das ist auch so ein Lebenselixier. Das hält die Leute fröhlich, das hält die Gruppe gut zusammen und da ist jeder aufgehoben und das, also das möchte man kaum mehr missen hinterher.
Fällt mir gerade ein, das Buch liegt ja hier auf dem Tisch, Polarschimmer, kommt heute raus, ist heute im Handel. Die Bilder, die dort zu sehen sind, Sie haben den Film gerade angesprochen. Auf dem Filmplakat, was es dazu gibt, kommen Sie nicht so richtig gut weg, oder? Sie sind da so der Vampir, glaube ich. Ist das richtig?
Auf jeden Fall, ja.
Okay, aber man merkt schon, Sie haben auch Verstecken gespielt. Nochmal, erwachsene Menschen, die Verstecken untereinander spielen. Und Sie sagen, dass das ganz wichtig ist, halt für den Teamgeist. Also man macht halt nicht Wissenschaft 24/7, sondern man lebt ja auch zusammen.
Man lebt zusammen und wir haben natürlich viel Arbeit, aber es bleibt trotzdem Zeit übrig, weil es muss ja keiner auf dem Bus, es muss keiner einkaufen. Man kann ja nirgendwo hin und man hat alles da oder was da ist, kann man auch nicht besorgen. Und der Rest der Zeit, und man kann viel Arbeit auch hin und her schieben. Und da kann man trotzdem ganz viel kleine Spaßzeiten losbrechen.
Haben Sie sich diese Spaßzeiten bewahrt?
Nicht im gleichen Maße, aber da fehlt mir auch mein Team.
Gut, aber die Nichten, Neffen, was es in der Familie gibt, die...
Oh ja.
Okay, die müssen dran glauben.
Kinder sind dafür auch immer gut,
das
ja.
Das ist gut. Können Sie seit Ihrer Zeit in der Antarktis besser mit Stille und Dunkelheit umgehen?
Also die Stille habe ich dort natürlich besonders genossen, aber die fand ich noch nie bedrohlich. Aber mit Dunkelheit ja, weil ich habe die Dunkelheit in der Antarktis total geliebt. Also da ist ja auch nichts Gefährliches, muss man sagen. Da ist kein Halunke im Gebüsch, da sind keine Tiere, die einen fressen, da sind keine Kriege, keine Seuchen. Es ist ein unglaublicher Frieden. Und da in der Schwärze auf dem Eis zu liegen und irgendwie zu wissen, unter mir ist das Eis, die Erde, drüber der Weltall und ich bin hier so eine kleine menschliche Wurstscheibe in diesem Sandwich. Das hat ein ganz unglaublich weites und geborgenes Lebensgefühl in sich. Und hier bin ich jetzt auch öfter nachts in den Wald gegangen im Dunkeln, aber wenn es da halt dann knackt und so, dann werde ich schon schissig. Also.
Aber Sie machen es deutlich, Sie haben sich es zur Aufgabe gesetzt gehabt in der Antarktis, jeden Tag auch rausgehen zu müssen.
Nicht ganz jeden Tag, also wir waren aber viel draußen, auch bei Sturm.
Das Wetter hat, wenn dann, einen Strich durch die Rechnung gemacht, wenn Sie nicht draußen waren?
Üblicherweise ja.
Was muss es da für Wetter geben, dass Sie nicht rausgehen?
Also wir hatten im Team besprochen, dass wir ab 70 Knoten, also das ist Orkan, nicht mehr rausgehen und drunter ab 65 Knoten sind wir zu zweit gegangen. Und davor auch alleine, aber man meldet sich an und ab. Man hat die Handleinen, an denen man entlang geht, weil man wirklich die Hand nicht vor Augen sieht, weil der Schnee so stiebt. Man weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Und man hat natürlich Navigation dabei, ein Funkgerät. Man ist abgemeldet. Die anderen wissen, wann man an seinem Observatorium ankommen sollte. Und wenn man sich nicht meldet, dann bimmelt es und dann fragt einer nach und so.
Ich habe noch einen Satz oder ich habe noch eine Frage. Und zwar, ist das eigentlich eine einmalige Erfahrung für Sie gewesen? Weil im Buch taucht der Satz auf Nimmerwiedersehen Abschied nehmen, ganz am Ende, als Sie von Ihrer Zeit berichten. Sticht der noch so?
Also man darf nur einmal überwintern, weil jedes Team frisch sein soll und sich aus sozialen Gründen ganz selbst finden und es auf seine Art machen soll. Aber ich bin tatsächlich noch mal im Eis gewesen, allerdings nur im Sommer, auf einer Inlandsexpedition. Da wurde ich kurz nachdem wir zurückkamen, da hatte ich noch nicht mal meine Frachtkisten zurück, wurde ich gefragt, ob ich die begleiten würde und habe natürlich ja gesagt.
Kurzer Blick in den Kalender. Der Oktober steht vor der Tür, heißt, die nächste Heizperiode beginnt. Aurelia Hölzer ist weiter zu Gast in S-Werns Leute. Sie sind nach über einem Jahr am Südpol ja auch eine Expertin, was so Kälteschutz angeht. Vorbereitungen, habe ich gelernt, sind für Sie oder unverzichtbar sind für Sie Fellsohlen. Die haben Sie für sich wahrscheinlich nicht erst in der Antarktis entdeckt, oder?
Fellsohlen sind großartig, überhaupt warme Füße sind großartig. Und wir hatten sogar für die wirklich langen Meereisfahrten, also wenn man wirklich bei minus 30, minus 40 Grad 12 Stunden draußen ist, da hatten wir auch Fußwärmer. Also die fangen an zu heizen und halten dann 6, 7, 8 Stunden warm. Das ist richtig toll.
Das heißt aber, die lade ich elektronisch auf? Und
das sind tatsächlich Einmalprodukte, das tut einem auch weh. Aber wenn man so einen Messtag hat, da muss man einfach gucken, dass einem nicht die Füße einfrieren.
Okay, jetzt sind wir hier in unseren Gefilden weit entfernt von Erfrierungen. Wie fühlt sich eine Erfrierung an?
Also man fühlt sie nicht und das ist das Tückische. Also wenn Gewebe sehr kalt wird und bei tiefen Temperaturen, wenn ich jetzt die Handschuhe ausziehe, dann spüre ich sofort Schmerz. Also dann kommt nicht das Stadium kalte Hände, sondern es kommt sofort Schmerzen der Hände. Und wenn dieser Schmerz aufhört, dann sind im Grunde die Nerven taub und dann setzt irgendwann ein, dass das Gewebe geschädigt wird. Das heißt, wenn es aufhört, weh zu tun, müssen wir reagieren und uns anziehen.
Aber so eine Fingerkuppe, die schon mal irgendwas abgekriegt hat, die hatte dann jeder auf der Station Neumayer 3?
Ich glaube, das bleibt nicht aus, dass man mal ein bisschen eine taube Fingerkuppe oder sonst eine leicht angefrostete Stelle bekommt. Das ist aber gar nicht so dramatisch, wie es klingt. Das macht Mutter Natur wieder heil.
Und die taube Fingerkuppe hat man dann über Tage?
Die kann auch über Tage oder über Wochen bleiben. Das hatte ich schon auch. Also das sind dann aber eben kleine Fehler im Wärmemanagement, die man dann so als Denkzettel bekommt.
Das Wärmemanagement nehme ich gleich mal auf. Wenn ich Sie richtig verstanden habe in Ihren Erzählungen, was so die Klamotte angeht bei Kälte, da sind Sie auch ein Fan des bekannten Zwiebelprinzips.
Ja, das war wirklich ideal und da muss man ganz, ganz viel anziehen und vor allen Dingen muss man Gesicht und Hände schützen. Also wirklich dicke Daunenfäustlinge und immer so diese Jammerstellen zwischen Handschuh und Ärmel, wo es reinbläst, dass man da irgendwie Stulpen drunter hat oder so. Das ist ganz wichtig. Aber wir hatten zum Teil so viel an, dass man sich kaum mehr bücken konnte. Also ich habe mich mal gewogen vor und nach dem Anziehen, vor der Ausfahrt, das waren 13 Kilo.
Die Sie anhatten?
Die ich anhatte.
In wie viel Schichten?
In, also Hose, Oberteil, 5 Schichten, Socken vielleicht 4, auf dem Kopf 2. Ja, also alles abdichten, da darf wirklich keine Haut rausgucken.
Also ich gehe mal kurz raus, ist nicht, sondern ich brauche erstmal eine halbe Stunde, um mich anzuziehen.
Ja, man kann schon kurz rausgehen, aber wenn man halt länger draußen ist, dann muss man sich schon wirklich gut. Aber mal 2 Minuten aufs Dach gucken, das geht schon. Also das hat unser Elektroingenieur auch mal in T-Shirt und Badelatschen gemacht.
Natürlich.
Aber das ist dann zeitlich begrenzt.
Was ist mit der Hautpflege? Im knackig kalten Winter reißt die ja schon mal so ein bisschen. Haben Sie da ein Geheimrezept?
Nö, wir hatten ganz normale Creme. Alle die gleiche, glaube ich, im Regal. Einfach Creme. Kein Hexenwerk, aber muss man halt machen. Also.
Das stimmt. Sie haben eben auch gesagt, das würde mich noch interessieren, ein typischer Geruch der Antarktis ist eben kein Geruch.
Ja.
Verzichtet man auf alles, was irgendwie parfümiert ist?
Sehr viel mehr. Also man wird sehr geruchssensibel und ich habe einmal ein Shampoo benutzt, was ich noch von der Anreise übrig hatte und kam zum Mittagessen rein. Da meinte gleich einer, du riechst heute anders. Du hast es, habe ich sofort gemerkt.
Weil man viel empfindlicher wird.
Ja.
Wie gut ist eigentlich die Qualität von Eis und Schnee in der Antarktis? Weil Pestizide konnten auch da schon nachgewiesen werden, ne?
Ich glaube, die Antarktis ist ja wetter-, klima- und windmäßig relativ isoliert, trotz sie auf die ganze Welt wirkt. Aber ich glaube, alles, was andernorts ist, kommt auch dort an.
Und wird so Antarktiseis in der Küche verwendet für die Tasse Tee? Geht man nochmal raus und holt nochmal ein Schippchen?
Also ich habe das tatsächlich gerne gegessen. Ich esse auch gerne Schnee. Aber wir haben das auch tatsächlich als Trinkwasser. Also mit dem Pistenbully wird in so eine Grube der Schnee geschoben. Und durch diese Grube laufen dann im Grunde Rohre mit der Abwärme vom Blockheizkraftwerk und so wird halt der Schnee zu Wasser geschmolzen und dann fügt die Technik da noch Mineralien zu und dann kommt das aus dem Wasserhahn.
Okay, aber es ist ja dann auch schon so kalt bei Ihnen gewesen. Irgendwo dran lecken ist schlecht draußen, oder? Kann man festfrieren?
Bestimmt. Ich hätte es lieber nicht gemacht.
Weil?
Na, damit man nicht festfriert. Also man kann schon Eis essen, aber ich würde nicht mit trockenen Händen kann man schon noch ohne Handschuhe mal kurz Metall anfassen. Aber die sollten wirklich nicht feucht sein.
Sind Sie eigentlich eher so Typ Weihnachten oder Ostern?
Ostern.
Wirklich?
Ich liebe Ostern.
Warum?
Ich liebe die Morgenstimmung. Wir gehen immer mit meiner Familie vor Sonnenaufgang zu so einer Quelle Wasser holen. Das ist irgendwie so eine alte Osterwassertradition, die sich bei uns eingeschlichen hat. Dann gibt's Riesenfrühstück mit Osterzopf und dann Osterspaziergang mit Eiersuchen und so weiter. Es ist irgendwie, ich mag auch Weihnachten. Also ich bin kein Weihnachtsmuffel, aber Ostern finde ich toller.
Wie haben Sie denn Ostern in der Antarktis gefeiert? Mit Zopf und Eiersuche?
Also wir haben tatsächlich Zopf gebacken auch. Osterwasser holen ging nicht. Ich hatte an Ostern ein bisschen Heimweh. Der einzige Tag in dem ganzen Jahr, an dem ich Heimweh hatte.
Okay.
Und bin dann vor Sonnenaufgang raus und habe ein bisschen Schnee gegessen und habe gedacht, Mensch, der Mond am Himmel ist ja völlig verrückt. Das ist der gleiche, der gerade bei meiner Familie zu Hause am Himmel steht. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das Osterwasser wurde zum Osterschnee also. Lassen Sie uns auf Weihnachten schauen. Sie haben mir eigentlich mit Ostern fast die falsche Antwort gegeben, worauf ich abziehen wollte. Weihnachten in der Forschungsstation Neumayer 3 in der Antarktis. Kann ich mir wie vorstellen?
Also mich hat es ein bisschen entsetzt, als Weihnachten plötzlich vor der Tür stand. Ich sollte irgendwie ein Interview
dazu. Und Sie noch keine Geschenke hatten?
Nee, und wir hatten es auch nicht auf dem Schirm. Also der Sommer in der Antarktis, das ist ja an Weihnachten, ist ja Südsommer, der ist so betriebsam. Da sind so viele Forschungsprojekte, so viele Bauprojekte, Wartungsarbeiten. Also es ist eine Riesenhektik. Es wird wahnsinnig viel gearbeitet und alle denken an alles, nur nicht an Weihnachten. Und wir haben erst wirklich ganz kurz vor knapp die Kurve gekriegt. Und dann wurde es aber noch richtig festlich. Also es gab ein Drei-Gänge-Menü und freiwillige Kellner haben somit mit weißem Tischtuch über dem Arm serviert und sind in ihren Rollen aufgegangen. Es gab einen Plastiktannenbaum, selbstgebastelte Geschenke. Man hat dann so Wichtellose gezogen und man hat dann nur einen zu beschenken. Da wurden dann Pinguine geschnitzt und was nicht alles. Und es gab ein Klavierkonzert von einem Meeresbiologen, der unglaublich toll Klavier spielen kann. Das ist natürlich also ein Wahnsinnsgenuss.
Was wurde das Weihnachtsoratorium gespielt?
Nee, ich bekomme es gar nicht mehr zusammen. Er hat mehrere Stücke gespielt, aber.
Erinnern Sie sich noch ans Essen? Drei Gänge klingt ja auch schon spektakulär.
Genau. Also ich weiß, dass es, ich bin Vegetarierin, es gab für Vegetarier und Vegane gab es ein Curry. Ansonsten gab es, ich glaube, fränkische Ente oder Gans, Klöße und Rotkraut und hinterher Mousse Schokolade und Panna Cotta.
Das heißt, Sie haben gesagt, es gibt einen auf der Station, der ist für die Verwaltung der Lebensmittel zuständig, auch der Koch.
Ja.
Der muss dann sowas zurückhalten für ein spektakuläres Weihnachtsmenü?
Genau, das macht er auch, ja.
Verrückt. Und Sie haben gerade gesagt, Geschenke, selbstgebastelte Geschenke. Darf ich fragen, was Sie gebastelt haben?
Also ich hatte so ein Pendel in meinem Büro. Wenn man nicht entscheidungsfreudig ist, dann stand da so yes, no, ask your mom oder so. Das schlug in eine Richtung aus und dieses Pendel habe ich in den Pinguin-Pendel umgestaltet und habe das verschenkt.
Und was haben Sie selber geschenkt bekommen?
Ich habe eine selbstgestickte Robbe geschenkt bekommen von unserer Geophysikerin, was ich natürlich nicht wissen darf, aber was ich natürlich weiß, weil ich sie einfach so gut kenne, dass es von ihr kommt.
Und die Robbe hat jetzt auch in ihrem Zuhause einen extra Platz?
Die hat dann ihren Platz.
So einen Gutschein oder sowas hätte ja auch noch jemand schenken können. Gab es sowas auch? Der Klassiker?
Gutschein für einen Apfel. Das wäre es noch gewesen.
Oder eine Nacht draußen schlafen oder so.
Ja, ich glaube, Gutscheine gab es nicht. Ne? Viel Selbstgebasteltes.
Das heißt ja auch, also nochmal, diese Gruppe von 9 Menschen, Sie kannten vorher keinen. Da kann man ja dann auch nicht vorher überlegen, ich bringe dem mal was Schönes zu Weihnachten mit, sondern das ergibt sich ja dann auch so. Dieser Teamgeist, der hat das Ganze eigentlich nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über ausgemacht.
Ja, das war eigentlich mit das Schönste. Also eines der wirklich, wirklich großen Geschenke aus diesem Jahr. Einfach so ein unwahrscheinlich tolles, warmherziges und fröhliches Team zu haben. Also die auch nicht gejammert haben, wenn mal was ausfiel oder was nicht ging, sondern einfach geguckt haben, hey, wie kommen wir weiter, wie machen wir was draus und die einfach auch Spaß hatten und die einfach wirklich auch wahnsinnig gut waren, fachlich und alles gewuppt bekommen haben und die sind mir einfach so verbunden, also man ist einander ja Freunde, Familie, Mitbewohner, Kollegen, man begegnet den gleichen Leuten auf jedem Flur und man kennt sich ungeschminkt und in jeder Situation und das sind einfach auch Leute, die auch gegenseitig verzeihen, wenn man mal nicht sein bestes Selbst ist und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man miteinander milde ist.
Nach über einem Jahr in der Antarktis hat es auch in der Hörerschaft von SWR1 ein paar Fragen gegeben. Jürgen Eckstein aus Böblingen möchte wissen, stimmt es, dass die Antarktis zwischen verschiedenen Staaten aufgeteilt ist? Kann ich auch ohne Genehmigung dorthin fahren?
Also es gab früher Gebietsansprüche zur Antarktis, die aber ruhen. Also die Antarktis ist ein Kontinent, der offiziell staatsfreies Gebiet ist. Es gibt aber Länder, die sich in eine Art Steuerungsgremium zusammengeschlossen haben und die Regeln für die Antarktis sozusagen aufstellen. Und eine der ganz wichtigen Regeln ist, dass es ein streng geschütztes Naturschutzgebiet ist. Das heißt, alles, was in der Antarktis gemacht wird, muss vorher in Deutschland beim Umweltbundesamt beantragt werden. Und das ist, der Tourismus ist dort sehr, sehr eingeschränkt. Es gibt so ein bisschen, glaube ich, an der antarktischen Halbinsel auch Kreuzfahrten und es gibt sehr wenig Tourismus dort. Es ist möglich, aber ist kaum nicht zugänglich und sehr teuer.
Ist das nicht auch besser so, dass es da wenig Tourismus gibt?
Ich finde es gut, aber ich kann verstehen, wenn man in die Antarktis möchte, aber ich bin natürlich total froh, wenn sie nicht touristisch überlaufen wird.
Es hat ein anderer Antarktis-Fan, absoluter Antarktis-Fan geschrieben. Elfriede Röhl aus Gaggenau ist sehr beeindruckt von Ihnen und Ihrer Zeit dort. Hätte gerade, wie sie schreibt, 100 Fragen zum Beispiel, wie ihre Anreise erfolgt ist. Sie hat eine Karte der Antarktis mit allen Forschungsstationen auf 130 mal 120 Zentimeter aufgehängt, sodass beim Lesen, sie freut sich schon auf ihr Buch Polarschimmer, sie das Ganze auch verfolgen kann. Mich faszinieren auch immer die logistischen Vorbereitungen. Sie sagen, die Logistik ist halt wirklich sehr diffizil.
Die Logistik ist enorm, weil man kann ja ein Jahr lang nicht einkaufen. Also kurz nach Silvester kommt das Versorgungsschiff, das lädt alles ab an der Eiskante und da ist Treibstoff, Essen, Bleistifte, Ersatzmaterial, medizinische Sachen, da ist wirklich alles dabei. Und das zu planen und alles vorzuhalten, was man eventuell braucht, ist eine enorme Aufgabe.
Jetzt müssen Sie mir helfen. Ich habe anscheinend im Verlauf der Sendung einen Fehler gemacht. Oder vielleicht habe ich es auch nicht gründlich genug ausgedrückt. Gregor aus Kalf hat geschrieben. Ich habe davon berichtet, dass es diese Woche eine Meldung gab, dass am Südpol ein Riesengletscher zu brechen droht und dass dadurch der Meeresspiegel weltweit über 3 Meter steigen könnte. Jetzt schreibt er, dass wenn das Eis schwimmt und abbricht, schmilzt, dann steigt gar nichts, nur Festlandeis. Aber damit haben wir es ja hier zu tun. Dadurch wird der Pegel nämlich dann steigen und er gibt auch noch einen Versuch an, den man selber machen könnte mit einem Wasserglas und einem Eiswürfel. Aber es ist schon so, wenn Festlandeis abbricht oder zu brechen droht, dass dadurch der Meeresspiegel steigen könnte.
Ja, genau. Also ich bin auch keine Glaziologin, aber die Eismassen, die in der Antarktis liegen, die sind ja tausende Meter dick und die schieben sich vom Land aufs Meer. Und das nennt sich dann Schelfeis. Da ragt ein bisschen was ins Wasser, aber ein Teil steht auch noch drüber hinaus. Und wenn die abbrechen, sind es Eisberge. Und wenn die schmelzen, werden die natürlich schon auch dem allgemeinen Wasserpegel zugefügt. Was dem Meerespegel meines Wissens nach nicht höher werden lässt, ist, wenn die natürlich die Eisschollen schmelzen, die ja aus Meerwasser entstanden sind.
Ursula Niering aus Nagold, gefällt das, was Sie hier über die fast 2 Stunden erzählt haben, sehr interessant, sagt sie. Jedoch hat sie eine sehr menschliche Frage. Wie werden die Hinterlassenschaften der dort lebenden und arbeitenden Menschen eigentlich entsorgt?
Also die Antarktis ist ja ein sehr, Gott sei Dank, sehr streng geschütztes Gebiet. Und das heißt, man nimmt alles zurück, was man dorthin bringt. Und das trifft sogar auf die Fäkalien zu. Also unser Abwasser wird in einer Kläranlage geklärt, das saubere Wasser geht ins Eis und das Feste wird sozusagen abgepresst, in Eimer gefüllt, das Jahr über an der Station gelagert und geht dann mit dem Schiff in die Zivilisation zurück.
Und das Klärwerk hat immer verlässlich gearbeitet?
Bei uns nicht. Wir hatten tatsächlich einen Ausfall der Kläranlage und wussten nicht, ob sie überhaupt für die nächsten 6 Monate unserer Überwinterung wieder anspringen könnte. Und das war dann schon so, dass man nicht abwaschen kann, nicht duschen, auch keine Wäsche waschen und auch nicht die Toilette benutzen kann. Und
über welchen Zeitraum?
Das waren am Ende, soll ich es verraten? Das ist ein großer Spoiler. Na gut, es waren am Ende nur ein paar Tage, aber am Anfang wussten wir nicht, ob es nicht wirklich die nächsten Monate werden, wo wir einfach stinken und auf einmal gehen.
Aber das reicht ja schon ein paar Tage.
Es hat die gute Stimmung nicht getrübt, sagen wir mal so.
Und das Schöne ist ja auch, im Team hätten alle gleich gemüffelt, ne?
Alle hätten gleich gemüffelt und Kuchen gebacken wurde trotzdem. Da kommt es auf eine schmutzige Schüssel mehr oder weniger auch nicht an.
Das stimmt. Andrea Glück aus Baldmannsweiler schreibt, danke für die tolle Sendung und den tollen Gast in SWRs Leute. Und das ist auch ehrlich gesagt das, was ich sagen kann. Aurelia Hölzer, vielen Dank für das, was Sie erlebt haben und dass Sie das mit uns teilen in Ihrem Buch, in Gesprächen. Und viel Erfolg für Ihren Job ab der nächsten Woche dann schon.
Ganz herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.